So, Jesus, er hat ja nur von einem Gebot gesprochen, von einem neuen Gebot. Nicht mehr das alte, das Mose, sondern ein neues Gebot. Und dieses Gebot ist, dass wir uns einander lieben. Und ich denke, zur Liebe gehört unweigerlich auch Vergebung dazu. Ja, um das ganze Ding noch ein bisschen zu toppen, müsste es eigentlich heißen, bedingungslose Vergebung. Ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, aber es ist notwendig. Es ist ja ein Gebot und es macht Sinn, weil auch er hat uns bedingungslos vergeben. Er hat uns bedingungslos vergeben, komplett ohne unser eigenes Zutun. Wir müssen es bloß im Glauben annehmen, dass er das für uns getan hat am Kreuz. Dann ist es gültig. Und dieses Gebot, den Nächsten zu lieben oder überhaupt, dass wir uns einander lieben, ist nicht einfach bloß ein Gebot, damit wir einen Stolperstein haben, über den wir schnell mal stolpern können, sondern er hat dieses Gebot der Liebe gegeben und hat in unsere Herzen gar die Liebe mit hinzu hineingelegt. Dann geht es ein bisschen leichter, wenn du weißt, die Liebe ist ja schon in mir, Gott hat seine Liebe hineingelegt und weil ich diese in meinem Herzen habe, kann ich auch lieben. Vielleicht auch wieder ein Stück Glaubensakt. Aber dann wirst du merken, hey, das geht. Wenn der Geist die Oberhand hat und das, was der Herr da hineingelegt hat, dann ist es möglich. Und dann ist sogar möglich, dieses Gebot, wo Jesus sagte, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, nicht mehr unbedingt abwegig. Im Fleisch, möchte ich sagen, ist abwegig. Das ist fast nicht machbar. Aber Gott, Jesus hat uns, die wir damals, als wir noch Sünder waren, Feinde Gottes waren, auch bedingungslos vergeben. Also das ist seine Liebe, bedingungslose Vergebung. Also ein Liebender, der die Liebe Gottes in seinem Herzen trägt, kann auch vergeben. Und dann ist es nicht mehr ein Gebot, wir müssen und wir sollen und können wir es nicht schaffen, sondern dann ist es eigentlich eine Fähigkeit, die der Herr uns gegeben hat. Mehr eine Fähigkeit als ein Gebot. Für einen fleischlichen Christen ist es vielleicht immer noch ein Gebot. Oh, ich muss aber, muss mich zusammenreißen. Für einen, der gelernt hat, aus dem Geist heraus zu agieren, ist es nicht mehr ein Müssen und Sollen, sondern eine Gewohnheit. Und normal. Normal ist es, zu lieben und zu vergeben. Römer 13, 8 und 10 sagt uns der Paulus. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also hier sehen wir, das Gesetz des Mose, dem uns ja Jesus freigemacht hat, wird eigentlich ja, von hinten rum durch das Gesetz der Liebe eigentlich eh erfüllt. Das ist das Einzige, dass wir einander schuldig sind, einander zu lieben, zu achten, nicht hintenrum dumme Dinge erzählen, einander ausrichten, ja, böse Gerüchte weitertragen und so weiter. Das gehört da alles dazu, weil die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie tut ihm nichts Böses und sie redet auch nichts Böses. Und so ist es eigentlich, dass die Liebe das Gesetz erfüllt und die Liebe vergibt. Wenn jemand Fehler gemacht hat, weil keiner dabei ist, weder in der Christenheit und in der Welt schon gar nicht, der nicht irgendwann mal was macht, was nicht in Ordnung war, deshalb ist Vergebung notwendig. Ja, wenn nur jeder perfekt wäre, dann braucht man auch nicht mehr vergeben, weil es dann nichts gäbe zum Vergeben. Aber damit da nicht irgendwie ein Flächenbrand der Bosheit entsteht, deshalb sollen die Christen zumindest allen vergeben, die an ihnen irgendwie schuldig wurden oder ihnen Unrecht getan haben. Ja gut, ein Unrecht ist geschehen, ein böses Wort ist gesprochen, der Streit ist passiert, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Es ist geschehen und was geschehen ist, ist geschehen, oder? Und es schmerzt, es quält, es hat vielleicht dich oder jemanden verletzt, dann bist du gekränkt, das dreht sich in deinem Kopf rundum. Du bist vielleicht wütend oder ärgerst dich über irgendeine Sache und du möchtest Recht bekommen. Da sinnst vielleicht sogar auf Rache. Dem werde ich es heimzahlen. Das nächste Mal, dann mache ich es auch so, so ungefähr. Oder zumindest erwartest du Rechtfertigung damit dir Recht zugesprochen wird in dieser Sache. Das ist das, was das Fleisch will und tut. Ja? Der natürliche Mensch, der ist einfach ein Stück weit so gestrickt. Der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wie der Charakter gerade ausgeprägt ist. Man sagt dann, die Zeit heilt dann alle Wunden, aber das ist eigentlich bloß irgendein Gerede, das ist nicht ganz richtig. Okay, die streicht drüber, sie übertüncht das Ganze gewaltig, es wächst Gras drüber, sagt man auch. Aber im Herzen bohrt dann die Sache doch immer wieder, vor allem wenn dann irgendeine Situation daran erinnert. Wenn aber die Vergebung ausgesprochen ist, dann heilt es von innen heraus und dann bohrt auch nicht mehr diese Sache, sondern sie ist geheilt. Auch wenn du dich daran erinnerst, vielleicht kannst du dann sogar mal drüber lachen über den Schmarrn. Der Paulus sagt uns im Epheser 4, 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Genau das ist der Schlüssel zu dem Gebot zu lieben. Zueinander gütig zu sein, mitleidig zu sein und einander zu vergeben, weil auch Gott uns durch Jesus Christus vergeben hat. Ja, das ist auch wichtig wissen. Er hat bereits vergeben. Er muss nicht erst und er macht nicht erst, wenn du irgendwelche Leistungen vollbracht hast. So, nein, er hat dir bereits vergeben, weil Jesus Christus dafür das Opfer gewesen ist. Und so können wir auch den Vers verstehen, 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also er hat uns zuerst geliebt. Er ist in Vorleistung gegangen. Und deshalb lieben auch wir. Ja, durch Jesus und sein Opfer hat er uns bereits vergeben. Ja, Gott ist in Vorleistung gegangen. Und was war sein Motiv dafür? Wiederum Liebe. Weil er uns liebt, weil er die Menschheit liebt und weil er eigentlich nicht will, dass die Menschen verloren gehen und dass der Teufel irgendwo ein Stück weit Recht bekommt oder die Leute in seinem Bann zieht und mit ihm in die Verdammnis. Das will Gott nicht. Er liebt die Menschen, auch die bösen Menschen liebt er. Und möchte gern, dass sie gerettet werden, neu geboren werden, umgepolt werden. Ob der Mensch das dann will oder zulässt, dass sich entscheidet, das ist wieder eine andere Sache. Aber Gott möchte aus lauter Liebe, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums kommen und gerettet werden. Trotz all dieser sündigen, schmutzigen Sündennatur, die der Mensch in sich trägt, hat Gott sich erbarmt und aus lauter Liebe hat er seinen geliebten, sündlosen Sohn geopfert. Das müssen wir uns immer wieder geben, weil das ist das Ausschlaggebende. Und damit hat er unsere Sünden und Vergehungen einfach ausgelöscht, vergeben. Normalerweise wäre Zorn und Rache angebracht gewesen, weil jeder Mensch ein Sünder war. Aber Gott wollte nicht Zorn und Rache, Gott wollte Versöhnung mit den Menschen. Und deshalb eben ein Versöhnungsopfer, ein Sündopfer, auf das der ganze Zorn losgelassen wurde. So wurden wir von Gottes Zorn gerettet. Aber Jesus hat der ganze Zorn Gottes erreicht und ist auf ihn losgelassen worden. Und so stehen wir ganz deutlich im Römer 5, 9, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ist eine gute Botschaft. Wir werden auch vom Zorn, wenn der Tag des Gerichts eines Tages diese Erde erreicht, dann werden wir nicht dabei sein. Wir werden nicht vom Zorn Gottes getroffen, sondern durch Jesus und sein Blut werden wir vom Zorn gerettet werden. Das ist eine gute Nachricht. Falls jemand meint, oh, vielleicht erwischt er mich auch noch, weil so perfekt war ich ja nicht. Aber Jesus war perfekt und sein Blutopfer ist ausschlaggebend. Deshalb wirst du auch vom Zorn Gottes gerettet werden. Gut, also wieder zurück zum Vergeben. Das ist ja unser Thema heute. Weil Gottes Liebe in unseren Herzen ist, laut Römer 5,5, können wir, sollen wir, wollen wir vielleicht sogar vergeben, wenn du im Geist recht weit fortgeschritten und gewachsen bist, dann willst du sogar vergeben. Das Fleisch will oft nicht, aber der Geist will tatsächlich, weil der Geist Gottes Natur in sich trägt. Er will tatsächlich vergeben. Paulus sagt auch einmal zu den Kolossern in 3,13, ertragt einander. Das heißt, damals bei den Christen war auch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es auch Probleme und Schwierigkeiten und Streitereien und was weiß ich was. Sonst müsste er nicht sagen, ertragt einander. Ich lese den ganzen Vers einmal vor. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also ertragt einander, schau mal über das, was falsch gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut war, was dich geärgert hat, ein bisschen drüber hinweg. Vergebt gegenseitig und klagt nicht einer den anderen an, weil das mit den Anklagen, das ist eine teuflische Sache, mit dem wollen wir aber nichts zu tun haben. Und auch hier sagt er wieder, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und wie hat der Herr uns vergeben? Voll und ganz und bedingungslos. So auch wir. Ja, da ist die Messlatte schon ziemlich hochgelegt. Also eigentlich höher geht's gar nicht. Aber es macht Sinn. Es macht Sinn. Und damit vielleicht stellt man sich die Frage, warum sollen wir eigentlich jetzt den Glaubensgeschwistern mal als erstes, die Christen untereinander, die vielleicht einer den anderen verletzt hat, schuldig geworden ist, warum soll man den vergeben? Weil auch für den anderen hat Jesus die Vorleistung gebracht und hat die Sünden vergeben. Nicht nur dir, sondern allen anderen, die glauben, hat Jesus auch alles vergeben. Deshalb sollen wir ihnen ja auch vergeben. Und selber ist man auch froh, wenn man irgendwann was verbockt hat, ein dummes Wort geredet hat, wenn einem vergeben wird. Oder wenn sich einer entschuldigt, der dir irgendwie was angetan hat oder so. Also unser Vater liebt nicht nur dich, er liebt auch all die anderen. Dann müssen wir sagen, sei nicht so empfindlich und kleinlich. Such nicht dauernd den Fehler der anderen, weil du bist auch nicht perfekt. Auch wenn man manchmal meint, man ist selber perfekt. Man ist es nicht, genauso wenig wie der andere, auch, der auch vielleicht meint, dass er perfekt ist. Jesus hat ja gesagt, man sieht lieber den Splitter im Auge des anderen als den Balken in seinem eigenen, laut Matthäus 7,3. Und oft ist einfach bloß ein Gerücht in die Welt gesetzt worden oder eine dicke Lüge und man hat sie aufgeschnappt, es hat verletzt. Vielleicht war es sogar grundlos, weil es überhaupt nicht wahr war, was der gesagt haben sollte oder so. Und dann ist es gar nicht wert, dass man sich da ärgert. Meistens ist halt dann das Ego angekratzt und das Fleisch rebelliert. Dann ist man sogenannte beleidigte Leberwurst. Was fällt dem ein, dass der über mich so und so was sagt? Und man ist beleidigt, obwohl er vielleicht das gar nicht so gesagt hat oder ganz anders gemeint hat. Also da kommen oft ganz blöde Dinge zustande und richten Schaden an in Beziehungen und müsste gar nicht sein. Und überhaupt muss man nicht immer überall Recht haben oder Recht bekommen oder Recht haben wollen, oder? Der Paulus sagt im 1. Korinther 6,7, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also er bringt es ziemlich auf den Punkt. Da haben wir einen Rechtsstreit untereinander, ja. Das sollte eigentlich gar nicht sein, aber es ist vorgekommen da bei den Korinthern. Und dann sagt er, lasst euch doch lieber eher Unrecht tun, bevor das hier so ein riesen Rechtsstreit vom Zaun gebrochen wird. Lass dich doch mal lieber übervorteilen. Der Herr wird dir schon Recht schaffen, oder? Ich habe die Woche mal einen Spruch in Facebook gelesen. Da hat es geheißen, die Zunge hat keine Knochen, ist aber stark genug, ein Herz zu zerstören. Also passt auf eure Worte auf. Das ist ein guter Spruch, da ist was dran. Mit Worten kann man ganz viel kaputt machen. Also soll man einfach die Worte, die man redet, aufpassen, um nicht andere damit zu verletzen oder zu zerstören. Aber Worte können genauso gut tröstend und auferbauend sein. Und darum macht es Sinn, lieber auferbauendes zu reden oder trösten mit Worten, dann gibt es einfach gute Frucht. Denn verletzte, enttäuschte Menschen, die schreien innerlich. Sie schreien nach Gerechtigkeit, sie schreien vielleicht sogar nach Rache und sie wollen gar nicht mehr vergeben, weil Sie sagen, ja, mir ist doch Unrecht getan worden. Das fühlt sich ungerecht an. Und jetzt soll ich auch noch vergeben. Da fällt mir ja gar nicht ein. Der andere war doch der, der Unrecht getan hat. Ja, und jetzt kommt der Schlawiner ungestraft davon. Und ich leide daran, an dem, was er mir angetan hat. Er fühlt sich total zu den Stich gelassen, unrecht behandelt. Und man kann es verstehen, wenn es tatsächlich so war. Ja. Da muss man den Herrn einfach seinen Teil dann tun lassen. Grundsätzlich, wir sollen vergeben, auch wenn es schwerfällt. Und der Herr ist der gerechte Richter. Der Herr sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Und wenn die Sache tatsächlich böse war, dann wird der andere vielleicht nicht unbedingt ungestraft davonkommen. Aber nicht nach unserer Vorstellung, sondern so wie der Herr, der gerechte Richter, sich das vorstellt. Er sagt im Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Sehen wir sollen nicht selber auf Rache sinnen, wir sollen nicht selber losziehen, uns rächen und jetzt dem anderen das heimzahlen, ja, sondern Gottes Zorn oder Gottes Gericht, Gottes Rechtsspruch soll man Raum geben. Der Herr kümmert sich um das dann. Ja, da ist der Herr zuständig für Gericht, Vergeltung, Rache und Zorn. Es ist Gottes Sache. Und er weiß genau, wie und wann er es machen muss. Und er weiß auch genau, was tatsächlich passiert ist und was tatsächlich geredet wurde und was tatsächlich im Herzen der Menschen ist. Und er weiß auch genau, ob der andere nicht vielleicht schon um Vergebung gebeten hat und sich an den Herrn gewandt hat oder vielleicht meint der andere auch, er hat recht gehabt. Man weiß es ja nicht, aber der Herr weiß es. Deshalb macht es Sinn zu vergeben. Unsere Form der Rache, wie wir uns das vorstellen, ist nicht unbedingt dieselbe, wie Gott sich das vorstellt. Weil Gott hat ein Ziel. Das Ziel ist nicht Rache. Das Ziel ist Versöhnung. Das Ziel Gottes ist nicht Zorn und jetzt haue ich den einmal so richtig in die Pfanne, so wie wir das vielleicht manchmal möchten. Bei Gott ist Versöhnung oberste Priorität. Ja, diese Strafe oder Rache, das ist bei Gott erst am hintersten Ende der Kette angebracht. Und wenn jemand überhaupt nicht zum Versöhnen bereit ist, na, dann kann es schon passieren, dass in Gottes Zorn und Gottes Rache und Vergeltung irgendwann erreicht. Aber wie gesagt, Gottes Sache. Weil Rache, die wir uns vorstellen, erzeugt wieder Rache, erzeugt wieder Bosheit und eine Spirale der Gewalt würde sich da emporschaukeln. Aber die Vergebung, die erzeugt Versöhnung und die Spirale geht in die andere Richtung. Geht in Richtung Frieden, Segen, Liebe, Heilung, ja, einfach, dass wieder passt. Gottes oberstes Interesse ist an gesunden Beziehungen. Gott möchte Liebe unter den Menschen. Wenn du das einmal vorstellst, die Menschen würden dieses einzige Gebot ernst nehmen, wie schön auf dieser Welt das alles wäre. Wie viel Zeug, das wir gar nicht bräuchten, was jetzt so gebraucht wird von Militär und Polizei und Rettungsdiensten und Zeuge, wo sich die Leute gegenseitig die Schädel einschlagen oder niederschießen oder sonst was. Alles wäre nicht notwendig. Aber gut, es ist leider so, weil die Leute, die nicht wiedergeboren sind, sind Sünder und Sünder machen dumme Dinge. Es ist auch so, dass Gott niemanden zum Vergeben zwingt. Ja, er hat das Gebot gegeben, einander zu lieben, aber er zwingt niemanden. Wir haben da den freien Willen. Aber Gott sagt dir, dass es gut ist für dich, wenn du vergibst. Es ist heilsam für dich. Es bringt dir wieder Frieden in dein Herz. Und sicher ist es auch für deinen Gegenüber gut, wenn du ihm vergibst. Aber du tust mehr dir einen Gefallen, wenn du dem Gegenüber, der dich verletzt hat, der dir Böses angetan hat, wenn du ihm vergibst. Weil Versöhnung und Frieden und Liebe plötzlich wieder Raum bekommt. Es besteht wieder eine Möglichkeit zur Versöhnung, wenn man anfängt zu vergeben. Und das wirkt sich positiv in deinem Leben aus. Und vor allem dein geistliches Umfeld wird wieder gereinigt und Der Geist Gottes bekommt wieder den Raum, der ihm gebührt, und finstere Mächte, die gerne auf solche Unversöhnlichkeit und Rachegelüste aufspringen, müssen dein Leben wieder verlassen. Wenn jemand in der Unvergebenheit bleibt und er schaut immer zurück auf das, was passiert ist, und dreht es rundherum und der hat ja das gesagt und der hat das getan und ich kann ja gar nichts dafür und bla bla bla, und es tut immer wieder weh, es wird immer wieder aufgewärmt, er ärgert sich, er grämt sich und hat selber mehr Schaden. Der andere weiß vielleicht gar nichts von dem, dass du dich ärgerst und grämst und die Sache da durchs Leben schleppst. Und der andere hat schon lang vergessen, das Ding, ne? Weil er vergeben hat oder weil es ihm gar nicht so wichtig war. Also vergib, weil das ganze Zeug hält dich nur ab, nach vorne zu schauen und vorwärts zu gehen. Und du kommst in deinem Leben nicht weiter, weil du in dem alten Zeug hängen geblieben bist. Paulus sagt im Philipper 3,13, dass wir vergessen sollen, was da hinten ist, und vorwärts schauen sollen. Vorwärts auf die Sache, die der Herr für uns geplant hat. Und da ist Loslassen ein Thema. Das sagt uns auch die Schrift. Also es gibt viele Schriftstellen, die in diese Kerbe schlagen. Da sagt Jesus selber in Lukas 6,37, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Also lass los von dieser alten Sache. Lass los von dem, der dir Unrecht getan hat, indem dass du ihm vergibst. Verurteile nicht, richte nicht. Du hast nicht das Recht dazu, das steht dir nicht zu. Da ist der Herr zuständig. Und dieses Vergeben ist eben dieses Loslassen. Und es bringt dir Heilung. Aber wenn du merkst, da ist irgendwas in meinem Herzen, in meiner Seele, das immer wieder hochkocht, wo mir Unrecht getan wurde, ob in der Familie oder mit Glaubensgeschwistern oder mit irgendwelchen anderen Leuten. Gerade bei anderen Leuten ist es vielleicht oft leichter zum Loslassen als wie bei Familienmitgliedern oder Glaubensgeschwistern. Aber lass los, es bringt dir die Heilung. Es bringt dir den Frieden, es bringt dir den Segen, es ist gut für dich. Ja, lass einfach ab von Unvergebenheit und Rachegelüsten. So lässt du los und so wirst du losgelassen. Was sagt er hier? Lass du los und du wirst auch losgelassen. Also wenn du frei werden willst, musst du anfangen loszulassen, dann wirst du auch losgelassen und frei wirst du werden. Damit gibst du dem Teufel keinen Spielraum in deinem Leben zu wüten, dich zu berauben, zu pissacken, zu bestehlen, Unrecht zu tun und wieder andere Leute auf dich loszuschicken, die dir Unrecht tun und so weiter. Sagt uns auch Epheser 4,27, und gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist so ein Punkt, dieses Vergeben oder Unvergebenheit, da spielt es eine ganz große Rolle, ob du dem Teufel Raum gibst oder nicht. Also lass los, vergib, und du gibst dem Teufel keinen Raum mehr, sondern du gibst dem Heiligen Geist und seinen Gnadengaben Raum in deinem Leben zu wirken. Die geistliche Atmosphäre in deinem Umfeld wird wieder gereinigt dadurch, und dann fühlt sich der Heilige Geist wieder wohl, weil in einer Atmosphäre der Unversöhnlichkeit oder Rechthaberei, der Egoismus, der Stolz, das ist so dieses Gesamtpaket, das da dahinter steckt, da fühlt sich der Satan oder die Dämonen recht wohl. Da sagen sie, hey, da ist Finsternis, da bin ich ja richtig, da passt's mir. Da kann ich ja ganz ungeniert meine Bosheiten da ausleben, sozusagen. Also lass los und lass den Heiligen Geist wieder Raum in dein Leben geben, weil sonst schleichen sich die anderen Geister ein, die dich quälen. Und in der Atmosphäre der Versöhnung, der Liebe, der Freundlichkeit, der Gnade, Einheit, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn Christen sich einig sind, wenn sie einander in Liebe und Demut begegnen, da fühlt sich der Heilige Geist einfach wohl. Ja, und sogar sehr wohl. Und da packt er seine Geschenke aus, der Heilige Geist, die er eigentlich mitgebracht hat. Fängt an zu segnen und zu heilen und die Dinge hervorzubringen, die wir erbeten haben. So, gut, ja. Also in der Praxis ist es natürlich wichtig, dass man diese Dinge ausspricht. Ja, dass man nicht bloß denkt, ja, ich vergebe, sondern dass man es auch wirklich bewusst ausspricht. Ja, du musst jetzt nicht da immer gleich zu demjenigen hinrennen, sondern du im Gebet oder einfach du für dich, du sprichst aus, ich vergebe jetzt den Herrn XYZ für das, was er da gesagt hat oder getan hat oder bla bla bla. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, es ist wichtig, dass du deinen Glaubensschritt tust, wenn sie vielleicht ein Stück Gehorsam und du vergibst, ja, und dann ist es in der geistlichen Welt gebongt, dann ist es Fakt. Und wenn du dich nicht ganz so danach fühlst und es immer noch bohrt, dann kannst du vielleicht noch einmal vergeben und es noch einmal aussprechen oder noch besser zu sagen, stopp, diese Gedanken nehme ich nicht mehr an, weil ich habe vergeben. Ich habe vergeben, ja, basta. Und ich trage dem nichts mehr nach. Wie hat mein Herr Pastor immer gesagt, du tragst ja nach. Ja, du musst schwer tragen, weil du trägst ja das ganze Ding nach. Also trag niemandem was nach, dann brauchst du diese Last nicht tragen. Also triff die Entscheidung zu vergeben, auch wenn deine Gefühle noch total dagegen sind. Die Gefühle folgen dem dann schon, ja, weil das Geistliche geht immer voran. Bleib dabei, du hast vergeben, basta. Ja. Gut, gibt es noch einen weiteren Schritt, dass man sich entschuldigt. Oder dass sich jemand bei dir entschuldigt, der das Ding da verursacht hat. Je nachdem. Und Entschuldigung muss dann auch angenommen werden. Also wenn jemand kommt und entschuldigt sich bei dir, dann nimm das an, die Entschuldigung. Weil wenn du dich bei jemandem entschuldigst, bist du auch froh, wenn er die Entschuldigung annimmt und nicht sagt, deine Entschuldigung nehme ich nicht an, weil du hast das so ganz schlimme Sache getan, so ungefähr. Aber das ist eine freiwillige Sache, poche nicht auf eine Entschuldigung, weil manche sind ja dann so gestrickt, ich vergebe erst, wenn der sich entschuldigt. Was der tut oder nicht, das liegt dann nicht in erster Linie in deiner Gewalt. Wenn er sich entschuldigt, vergib ihm, aber erwarte es nicht, sondern vergib ihm trotzdem. Es ist eine freiwillige Sache. Und der Heilige Geist kann jemanden dann dahin bringen, dass er sich auch entschuldigt. Für dich muss es genügen, dass der Herr dir vergeben hat und dass du deinem Gegenüber vergeben hast. Das ist dein Teil und das ist gut. Dann hast du losgelassen und dann wirst du auch losgelassen. Und wenn diese zwei Schritte geschehen sind, dann wird Versöhnung stattfinden. Das kann fast gar nicht anders sein. Weil wo Vergebung ist, bedingungslos und dabei geblieben ist, dann wird Versöhnung geschehen. Die Vergebung wird die Oberhand gewinnen und dann wird auch Versöhnung geschehen. Dann versöhnen sich die Streithähne und können vielleicht sogar wieder miteinander arbeiten oder miteinander leben, miteinander Dinge tun oder einfach zusammen sein, ohne dass irgendwo irgendjemand noch Groll hegt und dauernd an die Sache von früher denkt. Und da kannst du Jesus auch bitten darum, dass er diese Versöhnung stattfinden lässt. Weil es geht vom Herzen her und da ist Jesus ja, der das macht vom Herzen heraus. Und wenn dann noch der letzte Schritt geschehen ist, dass dann die ganze Sache sogar noch vergessen wird, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, auch nicht, wenn man mit den Menschen wieder zusammenkommt, wenn das richtig gehend ausgelöscht ist, dann ist es optimal. Ob das so immer geschieht, lasse ich mal so stehen, aber das wäre auf jeden Fall die optimale Sache. Das heißt, dann ist die Beziehung tatsächlich gereinigt und geheilt und vielleicht ist sogar auch eine Freundschaft entstanden oder kann entstehen, wenn das alte Zeug wirklich ausgelöscht und vergessen ist. Der Petrus sagt so etwas Ähnliches. Wir sehen, in der Bibel steht diese Sache oft. Das ist eine wichtige Sache. 1. Petrus 3, ab Vers 8 bis 12. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also ziemlich deutlich. Ich Gleichgesinnt soll man sein, mitleidig, voller brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Und wir sollten nicht das Böse mit Bösen vergelten, also Rache üben oder Scheltwort mit Scheltwort, die gleiche Münze zurückzahlen mit Worten, sondern wir sollen den Gegenüber segnen. Und er sagt er, weil auch wir dazu berufen worden sind, den Segen zu erben. Also aus Gottes Sicht bist du und ich, wir Gläubigen, wir sind berufen, den Segen zu erben. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt schon. Der Herr möchte uns segnen. Und dann ist es gut, wenn wir vergeben, weil die bösen Geister, die uns den Segen abspenstig machen wollen, dann einfach verschwinden müssen, weil die Liebe die Oberhand hat, weil die Beziehungen in Ordnung sind. Und ich sage auch, wenn du dein Leben liebst und darin gute Tage sehen willst, dann sollst du deine Zunge und deine Lippen, also dein Gerede, vom Bösen zurückhalten, dass sie nicht Trug reden, nicht lügen, nicht was Falsches reden, nicht Unglauben reden, sondern die Wahrheit soll geredet werden. Und dann sollst du auch in der Tat dich abwenden vom Bösen und dafür lieber Gutes tun. Den Frieden suchen und ihm nachjagen, Frieden mit allen Menschen. Weil die Augen des Herrn, die schauen auf die Gerechten, auf die, die nicht nur aus Glauben gerecht sind, aber die Werke nicht gerecht sind, sondern die, die aus Glauben gerecht sind und aufgrund dessen auch die Werke dementsprechend auch gerecht ausgeführt werden. Und dann hat der Herr offene Ohren für dein Flehen, für dein Beten. Aber wenn du weiterhin Böses tust und nicht vergibst und so weiter, dann kann auch sein, dass das Angesicht des Herrn gegen dich gerichtet ist. Und das ist unangenehm. Also nimm dir das Ziel vornhin, vergeben, versöhnen, auch wenn du es momentan nicht vorstellen kannst. Aber entscheide dich dafür, sprich aus und dann fängt der Herr an, die Dinge so hinzubiegen, wieder in Ordnung zu bringen, dass die Beziehungen auch wieder passen. Bei Gott ist es möglich. Aus dem Fleisch heraus versuchen oft Menschen, ja, das kriegen wir schon wieder, diese Beziehung kippt man schon wieder hin irgendwo und bei der nächsten blöden Gelegenheit kracht es halt einfach wieder. Also lass das den Herrn machen. Entscheide dich dafür, dass du vergibst und versöhnst, Versöhnung haben willst und dann ist der Herr mit dabei. Dann klappt das auch. Der Herr möchte gute Beziehungen. Der Herr möchte Beziehungen wiederherstellen und er möchte auch Vertrauen wiederherstellen, dass die Menschen sich wieder auch vertrauen können. Es ist dann wieder noch eine Stufe höher gesetzt. Ja, wenn man einem Menschen vertrauen kann, vielleicht sogar blind vertrauen kann, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Beziehung wirklich top in Ordnung ist. Und dann hat man nicht immer, ja, mal schauen, was der wieder macht oder so. Vertrauen gegenüber aufbringen ist eine ganz eine tolle Sache. Das gibt ja, Festigkeit in der Beziehung, es gibt Frieden, es gibt Segen. Und der Herr will eben diese guten und gesunden Beziehungen mit gegenseitigem Vertrauen. Also so fängt es an mit Vergebung und dann kann man darauf aufbauen, dann kommt was dabei raus. Und dann entstehen stabile Beziehungen, Freundschaften, Ehen, Familienbeziehungen, Nachbarschaften und so weiter. Wie viele haben Nachbarschaftsstreit und mit anderen? Also das ist so, ja, die Gerichte quillen oft über von Nachbarschaftsstreiten, Grenzstreitigkeiten und Pipapo. Müsste aber nicht sein. Wer heißt mit der Herrschaft Frieden an deinen Grenzen? Psalm 147, 14. Er schafft Frieden in deinen Grenzen und sättigt dich mit besten Weizen. Das kann der Herr machen. Der kann an deinen Grenzen zu deinem Nachbarn, wenn da Streitereien sind, kann er Frieden schaffen. Jesus hat ja einmal gelehrt zu vergeben und dann hat der Petrus eine schlaue Frage gestellt. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? 7-mal, meint der Petrus. Kannst nachlesen, Matthäus 18, 21. Und Jesus sagt, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Kommt wahrscheinlich 490 raus, oder? Es ist eigentlich immer wieder vergeben. dann kommt das Ziel, Versöhnung, Vergebung, kommt da wirklich zur Geltung. Es ist Gottes Plan, es ist Jesu Plan, dass die Menschen sich vergeben, weil er genau weiß, wenn das nicht passiert, dann kommen erst stärkere Streitereien bis hin zu Raufereien, Verletzungen, bis hin zu Kriegen. Und oft einmal Familienfäden, die über Generationen gehen, wo der eine schon gar nicht mehr weiß, warum dass die zerstritten sind, bloß weil das sind die und wir sind die anderen. Und deshalb wird gestritten und keiner weiß so recht, warum. Und das kommt dann auf letzter dabei raus. Drum 7 mal 70 mal vergeben, den Frieden suchen, und dann macht es Sinn. Und wenn jemand überhaupt nicht dir vergeben will oder Vergebung annehmen will, dann ist vielleicht einmal auch sinnvoll, einen Bogen um manche Leute drumherum zu machen. Ja, wenn dein Gegner wirklich ein böser Mensch ist, streitsüchtig und unversöhnlich und keine Ahnung was, und du hast schon x-mal versucht, Frieden zu schaffen, Versöhnung zu schaffen und vergeben, und es klappt einfach nicht, der schlägt immer wieder hinein in diese alte Kerbe, dann ist irgendwann der Punkt, wo du einfach zurücktretest und nicht mehr so lang nachhakst und dem Herrn das überlässt. Ja, da gab es ein Beispiel mit Alexander, den Schmied, schreibt der Paulus 2. Timotheus 4, 14 und 15. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Also da ist der Herr zuständig für die Rache. Er schreibt an den Timotheus, vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also Achtung, hüte dich vor solchen Leuten, kommt meistens nichts Gescheites dabei raus. Das muss man auch sehen, dass wir nicht ins offene Messer laufen. Und wir müssen nicht die trottelnde Nation sein als Christen. Aber trotzdem ist Vergeben immer die erste Wahl. Das ist das Richtige. Und dann, wenn jemand nicht will, ist halt der Herr zuständig. Aber denk dran, der wirkliche Feind ist immer der Teufel und seine Mächte, nicht der Mensch. Auch wenn es ein bösartiger Mensch ist. Die Wurzel der Sache steckt immer der Teufel dahinter. Das müssen wir wissen, weil dann ist es vielleicht ein Stück leichter zu vergeben, weil dem Teufel brauchst du ja nicht vergeben. Ja? Auf den kannst du wütend sein, den kannst du den Zorn Gottes loslassen. Menschen ist es besser, wenn wir vergeben, weil wir sollen ja die Leute nicht fluchen, sondern wir sollen die Leute segnen. Segne deine Feinde, sagt der Herr, und ist besser, als wie Rache ausführen. Wir haben auf jeden Fall einen guten Gott. Er ist in Vorleistung gegangen, er hat uns bereits vergeben. Und das ist für uns das A und O. Deshalb können, sollen und wollen wir auch immer wieder vergeben, wenn uns irgendjemand Unrecht getan hat, böse Worte geredet hat, dummes Zeug getan hat, das uns geärgert hat. Das Ziel ist immer Versöhnung, Vergebung, Wiederherstellung der Beziehungen, so weit, dass es vergessen ist und dass wieder Vertrauensbasis geschaffen wird. Okay, da höre ich jetzt auf. So, jetzt wollen wir den Herrn loben und preisen für das, was er getan hat und für das, was er an uns jetzt immer noch tut. Für das, dass er uns die Fähigkeit gibt oder gegeben hat zur Versöhnung und zur Vergebung, zu lieben und so weiter. Du bist der Grund, unsere Freude zu dir singen. wir danken dir. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja, danke, Jesus. Du bist unser Herr. Wir beugen unsere Knie vor dir, Jesus. Halleluja, unseren König, unseren Retter. Lebendige Steine. Du baust deine Gemeinde, Jesus.
Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Boden für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Die Säule und der Wahrheit groß. Wie Steine schön gebohrt. Aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, will uns bauen zu einem Tempel. Als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Die Säule der Wahrheit groß.
Dein Tempel und du wohnst in deinem Tempel. Du wohnst in deinem Tempel. Du erfüllst deinen Tempel mit Herrlichkeit. Und ich vertraue dir, Herr, dass du uns erfüllst immer mehr und mehr mit deiner Herrlichkeit. Mit deiner Macht und Kraft und Liebe und Güte.
Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt. I know. meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Erfasst von deinem erbarmen Herz, deine Freundlichkeit kann ich mich wieder freuen. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich diene dir. Jesus, ich lebe durch deine Liebe. Ich liebe dich. Der Strafe und Tod verdient für meine Sünde und Schuld. Doch du hast für mich erduldet das Kreuz, dein Blut hat mich frei gemacht. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich diene dir. Jesus, ich liebe durch deine Liebe. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich diene dir. Jesus, ich lebe durch deine Liebe. Ich liebe dich. Halleluja, Jesus. Liebe dich, Jesus, weil du mich zuerst geliebt hast. Weil du uns zuerst geliebt hast. Von der Herrlichkeit des Herrn, wer ist im Geist, dem einzig Auferstanden, in Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Ich folge meine bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bitte an den Thron. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bitte an den Thron. Er bittet mich an Jesus. Shit, da 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 Niemand kann mir dir den Thron streitig machen. Der Vater hat ihn dir gegeben in aller Ewigkeit, Jesus. Und wir beugen uns vor dir, vor unserem Gott, vor unserem König, vor unserem Retter und Erlöser, vor dem, der es gut mit uns meint. Wir beugen uns vor dem, der es gut mit uns meint. Wir beugen uns vor dem, unsere Knie, der gute Gedanken hat über uns. Liebe Christi fließt, liebe Christi kommt, liebe Christi heilt, heilt Herzen an, liebe Christi heilt Beziehungen, liebe Christi heilt in den tiefsten der Herzen. Von Grund an, die Liebe Christi fließt, gerade jetzt, die Liebe Christi, lass sie tief hineinfließen in dein Herz. Lass sie tief hineinströmen, dass sie dein Herz erfüllen. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen. Lass sie wirken, lass sie fließen.